Begrüße euch wieder ganz herzlich zu unserem zweiten Abend zum Thema Heiliger Geist, heute unter der Überschrift der Heilige Geist und mein Leben. Ich habe noch zwei Dinge zu gestern kurz nachzutragen. Ich bin ja mit diesen Symbolen hier sehr vertraut, Logo, und habe vergessen, dieses Symbol in diesem kleinen Diagramm zu erklären. Linke Gestalt ist braun, der Leib ist also eher ein männlicher Leib, so eine kantige Angelegenheit, dann ist da oben drüber die Seele, wenn man zu Grundfunktionen der Seele nimmt, denken, fühlen, wollen, und dann ist da auch noch der rote Ring, der steht so für mich für den Geist des Menschen, das heißt diese Fähigkeit, den Geist Gottes, das ist das gelbe Dreieck, da aufzunehmen. Und das Interessante ist natürlich, dass nur der Mensch, soweit wir es wissen, überhaupt diese Fähigkeit hat, Gott ins Leben hineinzunehmen. Also der Geist des Menschen ist eine eigene Größe und das ist die Instanz, wo der Geist Gottes dann einziehen kann. Das Tier hat diese Fähigkeit nicht, das würde also da oberhalb von dem grünen Kreis aufhören. Und dann sind die anderen Dinge eigentlich klar. Der Mensch steht da auf dem Kopf, das, was aus dem Staub gekommen ist, das ist zu Gott erhoben worden oder an oberste Stelle geraten. Und dann hat die Seele da so einen schwarzen Knödel drinnen. Das ist das eigentliche Spannende und auch Verhängnisvolle in unserem geistlichen Leben, nämlich das Fleisch, das da in der Mitte sitzt. Und der Mensch ist, was den Geist angeht, da ist er tot, da ist er abgestorben. Das ist dieser schwarze Kreis oder Knödel da drinnen. Also der Mensch geistlich tot, abgestorben. Das nur kurz als Erklärung zu diesen Symbolen. Und eine andere Sache vielleicht auch noch, hat mich der Thomas heute aufmerksam gemacht auch. Und wir tun uns oft ein bisschen schwer, beim Heiligen Geist an eine Person zu denken, weil wir keine Gestalt haben. Und es ist natürlich interessant, sich zu überlegen, Person ist nicht wirklich gebunden an Leiblichkeit. Also wenn da zum Beispiel, wie das früher so gewesen ist, auch auf Bauernhöfen oder so, wenn man da in ein Gehöft gekommen ist und da ist eine Trauergemeinde gewesen da und dann ist man reingegangen, ja, wer ist gestorben? Ja, der Vater ist heimgegangen, so hat man gesagt. Der Vater ist jetzt beim Herrn. Nun, sein Leib liegt aber noch da, aufgebahrt. Aber das, was den Vater ausgemacht hat, als Person, als Persönlichkeit, als Charakter, seine ganze Art, seine Stimme, das ist nicht mehr da. Das heißt, die Person hat den Leib verlassen und der Heilige Geist hat keinen Leib und ist trotzdem Person, denn wie gesagt, Person, das ist nicht zwingend an Leiblichkeit gebunden. Das wollte ich nur kurz nachtragen. Und ich schicke auch noch voraus, wir werden heute nicht ganz fertig werden und ich setze dort morgen nahtlos ein, wo wir heute abbrechen, so um 11:15 Uhr. Und ich kann nur sagen und Mut machen, kommen Sie wieder und bleiben Sie dran und dann schauen wir morgen weiter. Heute dieses Thema, also der Heilige Geist und mein Leben, und ich gebe uns eine kleine Übersicht zunächst einmal, was uns unter dieser Überschrift beschäftigen wird. Wir steigen ein bei dieser grundsätzlichen Sache, dass wir überhaupt von Sünde überführt werden müssen, einmal ganz grundsätzlich und dann immer wieder. Dann der unvermeidliche Exkurs an der Stelle über die Sünde, wieder den Heiligen Geist, dann etwas über neue Geburt und Adoption und dann, was ist das eigentlich mit der Geistestaufe und dann natürlich die unaufhebbare Spannung, in der wir stehen, Geist und Fleisch, und dann wäre der Abschluss von diesem Block letzten Endes auch seine Gegenwart praktizieren. Nun erstens, wir müssen von Sünde überführt werden. Ehe der Heilige Geist nach innen kommen kann und Wohnung nehmen kann im Herzen eines Gläubigen, muss er zuerst ein Werk von außen tun. Das heißt, er wirkt zuerst von außen nach innen und dann kann er von innen nach außen wirken. Gott hat sehr viel Geduld mit dieser Welt, sonst wäre sie sowieso schon längst erledigt. Gott will auch, dass alle Menschen zum Heil finden. Gott will überhaupt nicht, dass ein einziger Mensch verloren gehe. In 2. Petrus 3, Vers 9, da liest man es direkt so, er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Und auch ganz bekannt und markant das Wort im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott möchte Menschen zum Heil führen. Und damit überhaupt jemand übrig bleibt, der gerettet werden kann und nicht alles vorher schon im Chaos untergegangen ist, muss Gott dauernd ein bewahrendes Werk überhaupt tun, ein bewahrendes Werk vor allem an dieser Schöpfung. Er muss dem Bösen wehren und auch den Menschen vor sich selber schützen. Wir haben es Gott zu verdanken, dass wir in den Jahren vor unserer Bekehrung nicht uns selbst überlassen wurden. Wäre es der Fall, dann hätte keiner von uns das Datum seiner Bekehrung erreicht, hätte Gott nicht seine bewahrende Hand im Spiel gehabt. Im 2. Thessalonicher Brief, im Kapitel 2, Vers 7, da lesen wir, dass der Geist das Böse aufhält. Der Geist, der hält das Böse auf. Und erst wenn der dann hinweggetan wird, dann kann sich das Böse in letzter Hemmungslosigkeit ausbreiten. Aber dieses bewahrende, das Böse zurückhaltende, hemmende Werk in der Welt tut Gott durch den Heiligen Geist. Er wirkt am Herzen des Menschen und bewahrt ihn so vor sich selbst. Er wirkt auch in der Volkskirche, damit sie nicht restlos vergottlost. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, was der Welt passieren kann, ist, dass Gott sie sich selbst überlässt, dass er sie dahingibt an sich selbst, sie ihrem eigenen Willen ausliefert. Wir kennen das in Römerbrief im 1. Kapitel, da kommt es in Vers 24, 26, 28 dreimal vor, dieses dahingegeben. Und wenn der Mensch eben wirklich seinen Willen kriegt, dann ist das immer tödlich. Und es scheint mir ein interessanter Hinweis in der Apokalypse, dass wenn Gott seine Hand abzieht, es nur noch 7 Jahre dauert, bis der Mensch diese Welt restlos kaputt gemacht hat. Das heißt, wenn der das Böse aufhält, hinweggenommen wird, der Geist Gottes, dann hat die Welt keine lange Restlaufzeit mehr. Und es um den Menschen zu sich zu ziehen, muss Gott den Menschen überführen von der Notwendigkeit nach Gott. Damit der Mensch überhaupt diese Bewahrung der Schöpfung und was von Gott immer noch gegeben wird, nicht missversteht und in seiner selbstgefälligen Haltung verharrt und am Ende doch noch untergeht, dazu muss Gott ihn überführen, muss ihn aufstören, muss ihn aufwecken. Das griechische Wort für überführen ist elecho, und da geht es darum, zu überführen, aufdecken, ans Licht bringen, durch eine Beweisführung eine Schuld nachweisen. Das heißt, Gott muss sehr viel in Bewegung setzen, damit ein Mensch seine Not, seine Schuld, seine Sündhaftigkeit überhaupt einmal einsieht, dass er überhaupt begreift, dass er Gott braucht. Und so schließt Überführen ein, den wahren Charakter eines Menschen oder seines Verhaltens ans Licht bringen, eine Wahrheit deutlich machen, die bis jetzt ignoriert wurde, durch Beweisführung eine Schuld nachweisen. Der überführte Mensch erkennt, dass er im Unrecht ist. Im Titusbrief im 1. Kapitel, in Vers 9, da wird von den Lehrern gesagt, sie sollen sich ans Wort halten, das verlässlich ist und der Lehre entspricht, und dass er dann die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen. Und da ist im Griechischen das Wort nicht so sehr für zurechtweisen, das man üblicherweise hat, sondern eben dieses Elekcho, das Überführen diejenigen, die widersprechen. Bei der Überführung bedient sich der Geist auch der Menschen, die andere eben, wie gesagt, zurechtweisen. Hebräer 12, Vers 5 hat es drin. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Und da steht auch nicht das Wort für Strafe im Griechischen, sondern verzage nicht, wenn du von ihm, Elekcho, überführt wirst. Die Bibel ist hier sehr klar, dass der Mensch von Natur aus blind und taub den Wahrheiten Gottes gegenüber ist. Er ist von Natur aus sündig und tot, nimmt nichts wahr von der Welt Gottes. 1. Korinther 2,14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was von Gottes Geist ist. Ist meine Torheit, er kann es nicht erkennen. Es muss geistlich beurteilt werden. Und auch der Epheserbrief hätte es noch einmal ähnlich drinnen, dass wir tot waren und damit eigentlich bewusstlos waren. Der Mensch hat keinen Naturtrieb nach Gott. Von Natur aus ist der Mensch tot, blind, taub, lahm. Kein Mensch würde von Natur aus nach Rettung verlangen. Wenn eine Reaktion überhaupt in unserem Herzen ist, dann nur, weil Gott diese Reaktion weckt. Sein Ruf geht allem voraus. Und die Sehnsucht im Menschen nach Gott, was man so als religiösen Trieb nennen könnte, oder Sehnsucht nach Sinn oder Sehnsucht nach Ewigkeit, das ist nichts anderes als schon eine Reaktion auf das Wirken Gottes. Prediger 3, Vers 11, da ist davon die Rede, er hat Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also dass der Mensch solche Fragen hat, dass er solche Sehnsüchte hat, dass er nach Sinn sucht, dass er nach Erfüllung sucht, dass er Leere auch empfinden und richtig deuten kann, dass der Mensch da nicht überhaupt völlig neben der Spur ist, liegt daran, dass Gott selbst Ewigkeit in ihr Herz gelegt hat. Nietzsche hat das sogar mal so gesagt, der Mensch verlangt nach Ewigkeit, tiefer Ewigkeit. Ewigkeit darf hier allerdings nicht mit ewigem Leben verwechselt werden. Sondern es heißt einfach, Gott hat diese Fragen ins Herz gelegt. Gott hat diese Sehnsüchte selbst geweckt. Und wenn wir nicht von Gott gerufen und gezogen wären, wir würden blind, taub und tot bleiben. Und dann sagt das Neue Testament noch etwas Interessantes. Wir schlafen. Offenbarung, nein, nicht ihr hier, Offenbarung 3, Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes, da heißt es in den ersten beiden Versen, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat übrigens, geht, es ist in diesem Sendschreiben, da geht es ganz stark um den Geist Gottes in seiner Fülle, die sieben Geister Gottes, das sind nicht sieben Gespenster oder irgend sowas, sondern der Geist in seiner siebenfachen Fülle, wie man es aus Jesaja 11, Vers 2 auch kennt. Also das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Werde wach. Und da ist was sehr Interessantes angesprochen. Menschen sind nicht nur tot, sondern dem Tod gegenüber auch noch bewusstlos. Der Mensch hat gar keine Wahrnehmung für sein tiefstes Problem. Und so muss der Heilige Geist uns erst einmal aufwecken, damit wir überhaupt merken, dass wir tot werden. Dass wir tot sind. Wir müssen aufgebrochen und erschüttert werden, damit wir sehen, was mit uns los ist. Und wenn wir merken, dass wir tot sind, dann können wir auch zum Leben erweckt werden. Übrigens in Klammern angemerkt, dass die erweckt werden in der Schrift hat viel weniger mit Enthusiasmus zu tun oder mit Euphorie oder mit irgendwelchen Aufgeregtheiten. Nein, nein. Das Erwecken heißt, einen Menschen wach machen, ihn aufstören, dass er ein Bewusstsein bekommt für seinen Zustand. Er ist tot und schläft. Und erst wenn er wach wird, merkt er, was mit ihm überhaupt los ist. Zu diesem Werk der Überführung bedient sich dann der Heilige Geist des Wortes Gottes. Darum nennt man es auch ein erweckliches Wort. Scheucht vom Schlaf auf und schafft dieses Bewusstsein, dass wir tot sind. Der Heilige Geist bedient sich auch der Menschen Gottes, der Zeugen des Lebens. Und an lebendigen Menschen merken tote Menschen, dass sie selber nicht lebendig sind. Und so ist es durchaus schön, auch mal anzumerken, lebendige Christen, die stören immer andere in ihrer Friedhofsruhe. Der Christ, der als Zeuge Jesu lebt, wird als unbequem störend, manchmal sogar hochmütig eifernd empfunden. Also reg dich nicht auf, es ist nicht überraschend, du kannst nicht harmlos leben. Und weil du nicht harmlos bist, gibt es manchmal Ärger. Musst du damit leben, dann musst du durch. Der Inhalt der Überführung ist jetzt dreifach. Und da gibt es einen Schlüsseltext. Im Evangelium des Johannes, Kapitel 16, die Verse 7 bis 11. Ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Da steht wieder dieses Elecho. Er wird die Welt überführen. Und zwar über drei Dinge. Über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Und dann wird es auch noch ausgeführt. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Und über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Nun, zunächst, er überführt von Sünde. Der Heilige Geist zeigt die Tatsache der Sünde auf. Im Psalm 59, in den Versen 3 bis 4, kommen insgesamt drei verschiedene Begriffe überhaupt für das vor, was wir so Sünde nennen. Bei uns ist Sünde ja so ein leicht abgeschmierter Begriff gewesen, da sündigt man gegen die Linie oder man sündigt gegen die Straßenverkehrsordnung und kriegt dann irgendwo Punkte in Flensburg oder ein Knöllchen. So Sünde ist bei uns eine sehr abgespeckte Angelegenheit geworden im Volksbewusstsein. Im Hebräischen ist es strammer, da ist das Wort Avon. Und das bedeutet Rebellion und Auflehnung, Frevel, Übertretung, Schuld und oft auch die Strafe für Sünde. Das hängt vom Kontext ab. Ein zweites Wort kommt hier drinnen vor, Pescha, Übertretung, Frevel, Vertrauensbruch, Bundesbruch, Abfall. Und das dritte Wort, das hier vorkommt, ist Chata. Das ist Sünde und auch die Strafe für Sünde, aber auch das Opfer für Sünde kann damit gemeint werden. Das muss man dann immer vom Kontext ein bisschen sich zurechtklamüsern. Griechische Wort ist eindeutig, Hamartia kennen wir, Zielverfehlung, eine Bestimmung verfehlen. Und jetzt ist etwas sehr wichtig. Es geht bei Sünde überhaupt nicht in erster Linie um einen moralischen Sündenbegriff, den der Geist erst schaffen müsste. Von Natur aus und aus dem Gewissen wissen viele Menschen seit dem Sündenfall, dass sie nicht so wahnsinnig gut geht. Im Text hat es geheißen, dass man das nicht überhört, die Sünde, das ist das, dass sie nicht an mich glauben. Der Heilige Geist zeigt mir die Sündhaftigkeit der gebrochenen bzw. der vorenthaltenen Beziehung zu Gott. Er zeigt mir die Schuldhaftigkeit, dass ich in einer Welt Gottes lebe, ohne Gott die Ehre zu geben. Dass ich die Vorrechte eines Geschöpfes Gottes in Anspruch nehme, ohne dafür dem Schöpfer die Ehre zu erweisen. Und dass ich mein Leben Gott vorenthalten habe. Es geht also eigentlich um die Tödlichkeit dieser vorenthaltenen Beziehung. Mensch sieht seinen Unglauben als Freiheit an, als Selbstständigkeit, ist Teil seiner Selbstverwirklichung, nicht aber als den Gipfel der Bosheit und der Selbstvermessenheit. Sünde in ihrer schlimmsten und selbstmörderischsten Form ist nicht der Mord, sondern die Ablehnung Gottes, die Verwerfung Christi, dass sie nicht an mich glauben. Und das heißt, der Geist Gottes muss einen Menschen von der Sündhaftigkeit und Tödlichkeit einer Haltung überzeugen. Das würde ja sonst, ja, dann glaubt halt einer nicht. Ne? Das ist so, klingt ein bisschen nach Kavaliersdelikt. Nein, der Heilige Geist muss dem Menschen klar machen, da liegt der Hase im Pfeffer, das ist dein Urproblem, das ist der Knödel, um den es eigentlich geht. Du bist nicht in dieser Beziehung zu Gott, du hast ihm dein Leben verweigert, du bist nicht lebendig für Gott, du weichst ihm ständig aus, du willst diesen Gott nicht und das ist das Kernproblem. Und so kann man das tatsächlich unterscheiden, dass man spricht von einem moralischen und von einem theologischen Sündenbegriff. Dass der Mensch böse Dinge tut, das wäre dieser moralische Sündenbegriff. Dass der Mensch tot ist, getrennt ist, sich Gott verweigert, Gott nicht will, das ist der theologische Sündenbegriff, der viel gewichtigere. Also zunächst muss der Geist aufdecken, diese Grundentscheidung, dass jemand entschieden hat, ein Leben ohne Gott zu verbringen. So ein Leben kann natürlich auch viele moralisch verwerfliche Taten mit sich bringen. Es kann sogar ein gottloser Mensch, da würde ich fair sein wollen, auch eine gewisse Gutheit in seinem Leben haben. Ich habe bei Studenten, Vorträgen früher dann immer wieder auch mal so eine Frage gestellt bekommen. Und im ehemaligen Osten oder wie auch immer, da ist das vielleicht auch immer wieder so ein Gedanke gewesen, ja, kommt nicht ein guter Marxist in den Himmel? Ne? Also ein Marxist, der anständig lebt, der seinen Plan soll erfüllt und der jetzt auch nicht betrügt und so weiter. Ne? Ein guter Mensch, Marxist, kommt der nicht in den Himmel? Und ich habe gefragt, was will er denn da? Denn als Marxist glaubt er per Definition nicht an Gott. Und ich habe gesagt, bevor wir lang herumstreiten, Vorschlag zur Güte, geh du in einen Himmel ohne Gott, nicht mehr wie das Paradies und das Schlaraffenland, was auch immer. Geh du in einen Himmel ohne Gott, ich kann dir jetzt schon sagen, es wird die Hölle. Und ich gehe in die Hölle mit Christus und ich kann dir jetzt schon sagen, es wird absolut himmlisch. Denn es geht nicht um diese Frage, welche Dinge man da hat und kriegt, sondern mit wem man zusammen ist. Zukunft und Ewigkeit ist ja nicht nur, dass wir ein tolles neues Jerusalem haben mit goldenen Straßen, allen möglichen Perlentoren und so weiter, sondern die Zukunft, der Himmel, die Ewigkeit ist, dass wir bei Christus sind. Das ist der Himmel, beim Vater zu sein, auf seinem Schoß zu sitzen, die Tränen abgewischt zu bekommen. Das ist der Himmel. Und so liegt das eigentliche Problem, und das ist ein Gipfel der Bosheit. Gut sein wollen ohne Gott. Gott, ich werde dir beweisen, sagen manche, dass ich dich zum Gutsein gar nicht brauche. Ich kriege das selber hin. Und das ist eigentlich der Gipfel der Bosheit, dass man ohne Gott sein will, was man nur mit Gott sein kann. Es gibt einen interessanten Text im Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 17 und 18. Geschichte mit dem reichen Jüngling. Als er hinaus ging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Und was man an Jesus sah an Gutheit, das war empfangen vom Vater. Jesus war deshalb so einzigartig, weil er eben nicht versucht hat, als Mensch ohne Gott auszukommen, gut zu sein, sondern weil er sich alles schenken ließ vom Vater. Darum war er gut. Also darum geht es persönlich, dass man das unterscheidet. Übrigens ganz wichtig auch, wenn man mit Leuten über den Glauben redet. Es ist immer einfacher natürlich über den moralischen Sündenbegriff zu reden. Nicht moralischer Sündenbegriff, du hast da einen alten Mann den Spazierstock weggenommen und hast ihm Gummibärchen in den Bart geklebt und dann auch noch ein Bein gestellt. Also das ist wirklich von übel. Nein, nein, es geht nicht um Moral oder Steuern hinterzogen oder die Ehe gebrochen und so weiter. Wir müssen die Menschen immer wieder dahin bringen, dass sie begreifen, das Hauptproblem ist, dass du Gott nicht willst, dass du ohne Gott Mensch sein willst, dass du diesen Gott verachtest und verwirfst und das ist dein Tod und das ist die gefährliche Sache. Also sei da vorsichtig. Und wenn man von Zielverfehlung vorher geredet hat, Hamartia, da ist das eine Sache auch entscheidend, bei dieser Zielverfehlung. Da geht es darum, dass ein Schiff auf einem falschen Kurs unterwegs ist. Und der Wasserfall, der Katarakt, der ist nur noch 2 Kilometer entfernt. Und wenn das Schiff diesen Kurs nicht ändert, sondern weiter darauf zusteuert, spielt es keine Rolle, welche Stellung ich an Bord habe, noch wie ich mich benehme. Wenn das Problem ist, dieser Absturz, ist die Moral überhaupt nicht entscheidend oder die Stellung. Da kannst du Captain sein oder kannst du irgendwo Kohlen schaufeln, da ganz unten. Oder du kannst einer alten Dame die Gangway hochhelfen oder du kannst der Guten einen Tritt geben, dass sie über Bord fällt. Das ist vielleicht noch das Beste, was du machen kannst, denn dann wird sie vielleicht von einem Schiff aufgefangen, das gerade den Kurs gewechselt hat im letzten Moment. Aber wenn das Abstürzen das Hauptproblem ist, dann ist es nicht wichtig, wer du bist an Bord und dann ist auch nicht wichtig, wie du dich verhältst, sondern ist nur eines gefragt, umkehren und wieder eintreten in ein rechtes Verhältnis zu Gott. Drum überführt der Geist auch zum Zweiten von der Gerechtigkeit. Und zwar Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich jetzt dann nicht mehr seht. Das ist eine sehr kompakte Formulierung, vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen. Soweit ich sehen kann, heißt es Folgendes: Christus ist unter uns gewesen, ja, unter den Menschen. Christus war in der Welt und da hat er einen Maßstab für Menschsein gesetzt. Und er hat ein Leben gelebt, das die Ewigkeit erreicht. Christus hat das Leben gelebt, das für die Ewigkeit tauglich ist. Er hat das Leben gelebt, das zum Vater geht, weil es ausschließlich vom Vater gekommen ist. Und er hat die Art von Menschsein gelebt, die für die Ewigkeit zugelassen ist. Er hat Gerechtigkeit vorgelegt, aktiv und passiv. Nichts unterlassen, was er hätte tun sollen, nichts getan, was er hätte lassen sollen. Und wieder, hier ist eine rein moralische Interpretation von Gerechtigkeit, das reicht nicht aus. Da geht es bei Gerechtigkeit nicht um Paragraphen und um Regeln und um irgendwelche Vorschriften, sondern Gerechtigkeit ist in der Bibel ein Beziehungsbegriff. Gerecht sein heißt in der Schrift, in einem richtigen Verhältnis der Abhängigkeit zu Gott stehen. Also Gerechtigkeit, ein Beziehungsbegriff, ein richtiges Verhältnis. Es geht nicht um das Verhalten, sondern es geht um das Verhältnis. Meine lieben Kinder, sind in einem Verhältnis der Kindschaft zu mir. Ihr Verhalten war nicht immer so wahnsinnig prickelnd. Also das müsst ihr jetzt mal wissen, da ich bin ja so der weltbeste Abwäscher überhaupt, der begeistertste Abwäscher da nördlich der Alpen, jetzt auch südlich der Alpen, seit ich in Kärnten wohne da. Glaubt mir immer keiner, ist aber so, ich wasche rasend gerne ab. Und als unsere Frau dann in einer neuen Küche dann auch einen Geschirrspüler gehabt hat, hatte ich eine regelrechte Identitätskrise. Ich wusste nicht, wofür ich eigentlich jetzt noch gut bin. Meine Kinder haben das gesehen, dass ich gerne abwasche, aber die haben nicht danach gefragt, ob sie mir helfen können oder mich da unterstützen können und Geschirr abtrocknen oder irgend sowas. Lausiges Verhalten. Wenn Freunde unserer Kinder gekommen sind und mich da gesehen haben, Schnecks, sie haben so einen Haufen Arbeit, Geschirr stapelt sich hier da und so weiter, dürfen wir ihnen helfen? Super Verhalten. Und trotzdem, obwohl sie sich richtig verhalten, bringt sie das nicht in ein Verhältnis zu mir, der Kindschaft. Da müsste ich sie adoptieren. Und obwohl meine Kinder sich lausig verhalten, hebt es das Verhältnis der Kindschaft, das wir haben, nicht auf. Also Gerechtigkeit ist in der Schrift ein nicht nur moralisch-juristischer Begriff, das ist mit eingeschlossen zum Teil, es ist vor allem ein Beziehungswort. Und rechtes Verhältnis heißt Gott Gott sein lassen, den Menschen Menschen sein lassen. Und als Geschöpf war Jesus abhängig vom Vater und blieb es. Und er hat nie versucht, etwas anderes zu sein als eben Mensch aus der Hand Gottes. Er hat als einziger wahres Menschsein vorgelebt. Er war dieser zweite, dieser andere Adam. Er war wieder so ein Mensch, wie Adam im Paradies der Mensch gewesen ist, vom Geist beseelt, vom Geist erfüllt, vom Geist belebt, vom Geist gezeugt. Wenn ich wissen will, was ein Mensch ist, dann muss ich das an Christus messen. Und so überführt mich der Geist von Gerechtigkeit, indem er mich mit Christus vergleicht, so wie bei ihm. So ist recht, so ist richtig. So war es immer gemeint. Wir sind alle relativ gut, findest du ja keinen, der sich im Vergleich mit anderen nicht irgendwie doch noch gut vorkommt. Aber die Vergleiche setzen bei uns immer nach unten an. Ne? Ich finde immer jemanden, auf den ich runterschauen kann. Ich finde immer jemanden, der schlimmer ist als ich. Gut genug sein, gerecht sein, wäre sein wie Christus. Normales Menschsein, das Gott erreicht. So ist recht, so ist es gemeint. Und Römer 3 sagt, Kapitel 3, Vers 10 bis 12, steht geschrieben, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Keiner, der verständig ist, keiner, der nach Gott fragt. Nicht? Das ist das Problem. Alle sind abgewichen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Keiner erreicht den Standard. Und so überführt mich der Geist von Gerechtigkeit, indem er mir zeigt, was Gerechtigkeit eigentlich ist. Sein wie Christus. Und das Dritte ganz kurz, er überführt mich auch von Gericht. Was der Geist Gottes hier sehr deutlich macht, es gibt Gericht und der Mensch steht unter Gericht. Gott verdammt, Gott geht keinen Kompromiss mit dem Bösen ein und alles, was mit dem Bösen zusammenhängt, wird gerichtet. Und das Kreuz zeigt ja nicht nur, dass Gott rettet. Das Kreuz zeigt ja auch, dass Gott richtet. Und so nimmt Gott die Sünde ganz, ganz ernst, tödlich ernst. Das Kreuz zeigt uns, dass Sünde tötet. Alle Opfer im Alten Testament bezeugen das Gleiche. Sünde ist blutig, Sünde ist tödlich, Sünde kostet das Leben. Gott will den Menschen nicht retten, indem er das Böse ignoriert, sondern indem er es ganz ernst nimmt und ganz richtet. Das ist das große Thema hier. Und so ist am Kreuz Vergebung, oh ja. Aber nachdem Gott Gericht gehalten hat und damit wir das Gericht nicht selber tragen müssen, hat Christus das auf sich genommen. Also, der Geist Gottes betreibt ein bewahrendes Werk in dieser Welt, damit wir überhaupt zu einem überführenden Werk kommen. Und so ist jedes Leben eine lange Geschichte der Bewahrung, jedes Leben seine Geschichte der Überführung, und da wirkt der Geist von außen nach innen. Und an der Stelle natürlich der unvermeidliche Exkurs über diesen Text, den wir an zwei Stellen im Neuen Testament haben, Markus 3 zum Beispiel, diese Sünde wider den Heiligen Geist, ein Thema, das für manche immer wieder so ein bisschen Fragezeichen im Hinterkopf auslöst. Ich lese uns Markus 3, 22 bis 30. Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen, sprachen, er hat den Beelzebul und er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. Jesus aber rief sie zusammen und sprach zu ihnen in Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Komme. Wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist mit sich selbst uneins, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Niemand kann in das Haus eines Starken eindringen, seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt. Erst dann kann er das Haus berauben. Und wahrlich, und jetzt kommt's, ich sage euch, alle Sünden werden den Menschenkindern vergeben, auch die Lästerungen, wie viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Worum geht's? Nun, hier muss man sich im Klaren sein. Jesus wirkte Zeichen, wie sie nur dem Messias zugeschrieben werden. Zum Beispiel die Heilung von schwerem, richtigen Aussatz, also nicht so ein bisschen Ausschlag und Krätze oder irgend sowas, sondern dieser Aussatz, der eigentlich zum Tode führt, der, wer aussätzig ist, wie diese Leute in den Leprakolonien, die waren im Grunde lebendig tot. Und mit diesem Aussatz hat es natürlich eine einfache Sache auf sich gehabt. Schon im Alten Testament ist Miriam durch die Fürbitte des Mose geheilt worden, 4. Mose 12. Danach hat es im Volk Israel keine Heilung von Aussatz mehr gegeben. Denn Naaman war der Oberbefehlshaber der syrischen Armee und kein Jude, 2. Könige 5. Und in beiden Fällen wird deutlich gemacht, nur Gott selber kann Aussatz heilen. Im Gesetz gibt es zwei ganze lange Kapitel, 3. Mose 13 bis 14, voller Instruktionen, was im Fall der Heilung eines Leprakranken geschehen sollte. Das ist ein ganz kompliziertes Ritual. Und wenn Jesus diesem geheilten Aussätzigen in Markus 1 sagt, geh hin zum Priester und zeige dich bei ihm, dann hat das nichts anderes bedeutet, geh zum Priester und zeig ihm und dokumentiere, da gab es ein ganz langes Prozedere, es ist das geschehen, was seit Miriam in Israel überhaupt nicht mehr vorgekommen ist. Aussatz wurde geheilt. Und dann muss bei einem Priester da müssen dann die Alarmglocken schrillen. Denn man hat gewusst, nur Gott selber kann Aussatz heilen. Wer hat dich gesund gemacht? Wer ist da unter uns aufgetreten, der das tun kann, was nur Gott tun kann? Von Aussatz heilen. Uns hat man gesagt im Judentum, und das war klar, wenn die Heilung von Aussätzigen passiert, dann ist das ein Zeichen, dass Messias gekommen ist. Denn wie gesagt, die Regeln hatten wir alle. Wir haben sie nur nie anwenden müssen. Das zweite Zeichen, von dem man gesagt hat, dass es dem Messias zuzuschreiben ist, ist die Austreibung eines stummen Dämons. Findet in Matthäus 12, 22 bis 23. Und da hat es wieder folgende Bewandtnis. Um einen Dämon austreiben zu können, muss man seinen Namen kennen. Um diesem Dämon in diesem Namen zu gebieten, auszufahren. Wenn ein Dämon stumm ist, kann man ihn nicht austreiben. Aber Jesus hat das getan. Er trieb einen stummen Dämon aus. Und man hat auch in dem Fall gesagt, wenn sowas passiert, das kann nur Messias. Nur Messias hat das drauf, dass er einem stummen Dämon auch gebieten kann, auszufahren. Und die dritte Geschichte ist die Heilung dieses Blindgeborenen in Johannes 9, in den ersten 11 Versen. Und da ist ihm die Frage gegangen, hat er an seiner Mutter im Mutterleib gesündigt? Überhaupt, Jesus ging vorüber, sah einen Menschen, der blind geboren war, und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Und Jesus gibt eine interessante Antwort. Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen an ihm die Werke Gottes offenbar werden. Es lief da im Judentum so diese Überlegung um, wenn jemand blind geboren ist, entweder waren die Eltern so abgrundtief böse, dass sie ein blind geborenes Kind zur Welt bringen, oder das Leben im Mutterleib war schon so böse und so bösartig, dass es zur Strafe praktisch blind geboren werden müsste. Und da war die Frage ganz einfach, wer hat es vermasselt? Waren es die Eltern oder schon dieser Embryo da? Und Jesus sagt, Unsinn. Weder sie noch die Eltern noch das heranwachsende Leben hat er gesündigt, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden. Und wie gesagt, nach jüdischer Überlieferung kann nur Messias diese Zeichen vollbringen. Und das hat alles Jesus getan. Und trotzdem wird er nicht als Messias anerkannt. Und um sich dem Unabweisbaren, Jesus ist der Messias, zu entziehen, beschuldigt die jüdische Obrigkeit Jesus selber besessen zu sein. Er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und im Vers 30 wird es nochmal wiederholt, sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Und auch in Johannes 8, 48 kommt es vor, da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und von einem Dämon besessen bist. Und mit diesen Dingen wird die Überführung von Sünde durch den Heiligen Geist abgewiesen. Durch diese Überführung wäre ihre Heilsbedürftigkeit erkennbar worden. Heilsbedürftigkeit würde ihnen bewusst, aber sie weisen das ab. Nee, was da passiert, das kommt alles von einem bösen Geist. Folglich kommt es auch zu keiner Buße und dann natürlich auch zu keiner Vergebung. Johannes 16, die Verse 7 bis 11 haben wir schon besprochen. Und so würde ich sagen, und das ist eine ganz entscheidende Schlussfolgerung, dass die Sünde wieder den Heiligen Geist eine Sünde ist, die nur der Ungläubige begehen kann. In diesem Fall war es die jüdische Obrigkeit. Die Sünde wieder den Heiligen Geist, dass man den Geist lästert und den Geist nicht sagen lässt, was er sagen will, denn dass der Geist nicht mich der Sünde überführen kann, das sagt Jesus, das ist das Unverzeihliche. Mich könnt ihr lästern, so viel ihr wollt, und ihr werdet es tun. Aber dass ihr euch dem verweigert, dass der Geist euch der Sünde überführt, das ist das Problem und das kostet euch das Leben. Also, eine Sünde, die nur der Ungläubige begeht, indem er die Überführung von Sünde durch den Heiligen Geist abweist. Dass es danach übrigens dann zu ganz massiven Verhärtungen kommen kann, das kann man nur anzeigen kurz. In Jeremia hast du mehrere Texte, wo Gott gesagt hat, sie haben es vermasselt, sie sind zu weit gegangen, sie haben den Point of No Return überfahren, brauchst nicht mehr für sie zu beten. Also das war so Sünde wie den Heiligen Geist als letztes Moment, und die Geschichte ist tatsächlich so, dass da viel herumgezaubert wird, dass da viel Schindluder auch getrieben wird, Missbrauch getrieben wird und dass man Leute auch damit so oft in Angst und Schrecken versetzt, und wenn du dreimal keine stille Zeit gemacht hast und so weiter, ne, oder ein Doppelmord mit sexueller Komponente, das kannst alles in die Tonne treten. Die Sünde wie den Heiligen Geist ist die Sünde, die der Ungläubige begeht, indem er sich der Überführung von Sünde durch den Heiligen Geist verweigert. Das macht's. Und Leute in der Gemeinde damit zu bedrohen, sie hätten Sünde wie den Heiligen Geist begangen, vergiss es. Genauso, natürlich ist oft auch, wir sehen dann auch ein bisschen was, aber die Geschichte, dass manche natürlich eine gewisse schwerblütige Art haben oder leichte Hang zu Depressivität oder zu Melancholie. Das ist so ein Persönlichkeitstypus, der glaubt auch am ehesten als Christ, er hat das begangen und hätte dann den Point of No Return überfahren. Aber ich sage, nein, es ist die Sünde, die der Ungläubige begeht, und es ist die Sünde, die verhindert, dass ein Mensch überhaupt erstmal zum Glauben kommt. Manche fragen dann natürlich auch noch, ja, ist das jetzt so mit einem Mal dann so fix und endgültig? Würde ich sagen, nein, muss ich auch nicht dogmatisch sein bei dem Thema. Und im Hebräerbrief hast du mehrfach dieses Wort drinnen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt euch nicht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euch nicht. Ja, so, es liegt noch ein anderes Thema da daneben, aber das schaffen wir jetzt nicht. Das nächste Thema, das da eine Rolle spielt, dann die auch entscheidende Sache ist, wenn es der Heilige Geist um mein Leben geht, da ist Nikodemus und die neue Geburt in Johannes 3, ab Vers 1. Jesus, Vers 3 lese ich davor, Jesus antwortete und sprach zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, und da steht im Griechischen das Wort anoten, und das heißt nicht von Neuem, sondern von oben geboren wird. Genau. So, in diesem Zustand, wie er jetzt ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagt zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Denkt an sich natürlich. Kann er denn wieder in seine Mutter Leib gehen und geboren werden? Und ich sehe Jesus so vor mir, wie er die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Nikodemus, keine gute Lösung. Glaubst du im Ernst, es kommt was anderes aus deinem Mutterleib heraus, als was jetzt da vor mir steht? Noch einmal leiblich geboren werden, ändert überhaupt nichts. Selbst wenn das leibliche Leben noch einmal anfängt, trägt es den Tod in sich. Nein, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird, genau aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Denn was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Also wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem anothen wieder geboren werden. Nun, die interessante Sache bei Nikodemus ist natürlich diese Frage von ihm, ja, wenn man alt ist, ich in meinem Alter, von neuem geboren werden, und da steht eine Sache im Judentum im Hintergrund, man kannte da nämlich 6 Ereignisse in einem Leben, durch die man von neuem geboren wurde. Das Judentum kannte Wiedergeburt. 2 von diesen Ereignissen kommen für Nikodemus nicht in Frage. Wenn ein Heide zum Judentum konvertierte, war Wiedergeburt. Und wenn ein Mensch zum König gekrönt wurde, auch das galt als Wiedergeburt. Traf aber auf Nikodemus nicht zu, aber die 4 anderen Sachen, die treffen auf ihn schon zu. Und das hat er alles durchgemacht. Wir sehen es gleich. Wenn jemand, ein jüdischer Junge, seine Bar Mitzwa hat, dann war das Wiedergeburt. Eine Bar Mitzwa, das ist eine jüdische Konfirmation. Das ist eine jüdische Eintreten ins Jugendalter, so wo man dann ein junger Bursch mit 12, 13 dann zum ersten Mal öffentlich aus der Tora vorliest und sich jetzt feierlich verpflichtet. Dieses Gesetz, dieses Gebot, die Pflichten, Mitzwa ist die Pflicht, zu halten. Er wird ein Sohn der Pflicht. Übrigens kein Sohn Gottes, er wird Sohn der Pflicht. Dann galt als Wiedergeburt, wenn ein Mann geheiratet hat, und Nikodemus war mit ziemlicher Sicherheit verheiratet, dass Juden sind ganz selten da ledig geblieben. Wenn ein Mann heiratet, war das Wiedergeburt. Wenn er zum Rabbi ordiniert wurde, beziehungsweise seine Amtseinführung als Schriftgelehrter hatte, das war Wiedergeburt. Und natürlich, und das war offensichtlich so der Fall, wenn er als Schriftgelehrter, Leiter einer Rabbinenschule wird, also eines Lehrhauses, ein Leiter eines theologischen Instituts. Das ist auch Wiedergeburt gewesen. Und nur diese letzten 4 Formen kamen für Nikodemus in Frage. Und er hatte sie schon alle durchlaufen. Jesus sagt, du bist ein Meister in Israel. Du bist ein Oberster in Israel. Warum verstehst du diese Dinge eigentlich nicht? Darum auch die Frage von Nikodemus, wie kann ein Mensch wiedergeboren werden, wenn er alt ist? Ich habe alles. Was fehlt ihm also noch? Und wie gesagt, noch einmal von vorne anfangen. Nikodemus hat alles, was sein religiöses System zu bieten hatte, und es ist nicht genug, das Reich Gottes zu erreichen. Denn Fleisch, Sargs, wir kommen da morgen hin, Fleisch, Sargs, gebiert und zeugt immer nur Fleisch. Und das kann biologisch gemeint sein, also Fleisch als Leib. Der Leib zeugt immer nur leibliches Leben. Aber wenn leibliches Leben in diese Welt kommt, ist es ein Leben, das ist tot. Wir haben es gestern ja gehabt. Adam zeugte diesen Sohn, nannte ihn Seth, nach seinem Bilde ihm gleich. Das heißt, was der Adam dem Seth vererbt hat oder weitergegeben hat, das war geistlicher Tod. Und wenn ein Mensch nur leiblich geboren wird, dann ist er geistlich betrachtet trotzdem eine Totgeburt. Also, es kann biologisch gemeint sein. Wenn dann von Wasser die Rede ist, sage ich gleich noch einen Satz dazu. Es kann natürlich auch als Gegensatz zum Geist gemeint sein, Fleisch, Geist, werden wir noch sehen. Auf jeden Fall ist das nicht genug. Geboren aus Wasser und Geist, sagt Jesus in dem Text, das hat noch einmal diese kleine Nuance drinnen. Das Wasser, das kann auch das Fruchtwasser bezeichnen. Das heißt, aus dem Fruchtwasser, da ist ins Leben treten als biologische und leibliche Existenz. Und da sagt Jesus, nein, es muss Wasser und Geist sein. Also nicht nur biologisch geboren, nicht nur diese leibliche Existenz, sondern und Geist. Es braucht eine Geburt von oben. Anothen, und das ist die wichtige Sache hier drin, nicht so sehr von Neuem. Höchstens in dem Sinn, dass das eigentliche und das ursprüngliche Leben neu oder aufs Neue von oben wieder empfangen wird. Da würde es am besten zusammenpassen mit von Neuem geboren. Also das Leben aus der Welt Gottes, das Leben von Gott soll wieder in einem Menschen neu anfangen. Das Leben von oben beginnt wieder neu in ihm und er empfängt dieses Leben. Wasser kann auch ein Hinweis sein auf die Taufe des Johannes am Jordan. Und selbst da, es braucht Wasser und Geist. So ähnlich wie das Matthäus 3,11 und Markus 3,8 schon hat, es braucht Wasser und Geist. Denn zum Johannes ging man hinunter, um sich eine Taufe der Buße zu unterziehen. Zum Johannes hinuntergehen heißt eigentlich, ich bin erledigt. Ich bin eine gerichtete Größe. Ich gehöre eigentlich ersäuft. Und dann taucht der Johannes die Leute ins Jordanwasser ein. Das Wasser schlägt zusammen, denn das Wasser ist in der Schrift oft auch ein Symbol des Todes, nicht nur des Lebens. Und je länger das einer notwendig hatte, desto länger ließ er ihn da auch unter Wasser drinnen. Jedenfalls, er ist hingegangen, um seinen Bankrott anzumelden. Und zu sagen, ich habe es vermasselt, ich kann vor Gott nicht bestehen. Und er tut Buße. Sieht seinen Bankrott ein, aber ist eben nicht genug. Buße ist nicht genug, Bankrott einsehen reicht nicht aus. Es braucht dieses Leben aus Gott, es braucht dieses Leben von oben. Also egal, wie du das Wasser auslegst, als Fruchtwasser oder als das Wasser bei der Taufe des Johannes da unten und so weiter am Jordan, es braucht immer Wasser und Geist. Das heißt, das geistliche Leben muss in einem Menschen wieder beginnen. Und dann ist natürlich wichtig, Wiedergeburt, das darf nicht Behauptung und Bekenntnis bloß sein. Wiedergeburt heißt, ein Mensch wird jetzt bestimmt von diesem Leben aus Gott. Das Leben, das einen Menschen wieder eben zum Menschen macht. Wir knüpfen an das, was wir gestern hatten. Und wenn man das weiterverfolgen möchte im Johannesevangelium, gibt es einen interessanten Text, in Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Und das Spannende ist, am letzten Tag des Festes, der der höchste war, Luther-Übersetzung 84, da trat Jesus auf und rief, und der Urtext sagt, er mit lauter, kräftiger, markerschütternder Stimme, also nicht nur so ein nettes Hallo Leute, sondern wirklich mit einem markerschütternden Schrei, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke, und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, Jesus war noch nicht verherrlicht. Und da ist jetzt natürlich interessant, David Stern, messianischer Jude, hat in seinem jüdischen Neuen Testament den Text korrekt wiedergegeben. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, und da ist jetzt der große Unterschied, aus dessen Inneren, Koilia, werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es denn in der Schrift heißt. Also nicht von seinem Leib, sondern aus seinem Inneren kommt das dann. Und wenn man dann jetzt ein bisschen der Geschichte kurz zumindest nachgeht, das Fest, um das es hier geht, wo Jesus auftritt, ist das Laubhüttenfest, ein ganz wichtiges Jahreshauptfest, das letzte große eigentlich das fröhlichste aller Feste auch. Und bei diesem Fest spielen Wasser und Licht eine große Rolle. Man denkt dann an Sacharja zum Beispiel, 14, Vers 8. An jenem Tag werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten, die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer wie im Winter. Oder Hesekiel, wo Jerusalem und sein Tempel zu einer Quelle wird, das könnte eine Rolle spielen, auch in dem Hintergrund. Und Jesus am höchsten Tag des Festes, am letzten Tag, da wo man nicht nur einen Krug Wasser ausgießt in einem Trankopfer, sondern wo man 7 Krüge hat und wo man nicht nur einmal herumschreitet, sondern 7-mal herumschreitet, also wo man das große Finale feiert, wo 4 große Leuchter angezündet werden, da überbietet Jesus alles. Nicht 4 Leuchter bloß, sondern er ist das Licht der Welt. 7 Krüge mit Wasser am letzten Tag und Jesus sagt so, wer jetzt noch immer Durst hat, glaubt an mich und dann werden von eurem Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen. Oder genauer gesagt, Koilia. Es steht hier nicht Soma, das Wort für Leib, sondern Koilia. Und das Wort heißt Koilia, das kommt wörtlich so viel hohl und ausgehöhlt, eigentlich aus der Leibeshöhle, aus dem Inneren des Menschen, aus seinem Herzen, aus seiner Seele, von innen heraus Ströme lebendigen Wassers. Und da erfüllt sich natürlich etwas, das in Jesaja 44, die Verse 3 bis 4 steht. Ich will Wasser gießen auf das Durstige, Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen, meinen Segen auf deine Nachkommen, sodass sie wachsen sollen, wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Und auch Joel spielt hier rein. Und nach all diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und ich will zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und wir haben im Grunde ein sehr schönes Doppelbild. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, erst kommt der Geist rein, es wird auf den Menschen ausgegossen oder es tritt der Geist ein ins Leben, kommt ins Innere und dann schafft dieser Geist ein überfließendes Leben aus seinem Inneren, Ströme lebendigen Wassers. Weil der Geist Gottes da ist, fließt aus mir sein Leben, sein frisches Wasser. Und das alles, sagt Jesus, jetzt nicht bei diesem Fest hier, sondern zu mir, kommt her zu mir. Das ist hier letzten Endes von ihm ganz stark angezeigt. Das wäre die Sache mit der Wiedergeburt. Alles von ihm zu haben. Der Geist, wenn er gegeben wird, Ströme lebendigen Wassers aus unserem Inneren. Nächste Überschrift, über Wirken des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen. Und da als erstes oder als nächster Gedanke da drin, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Die verheißene Taufe mit dem Heiligen Geist, die durch den Messias geschehen sollte, findet zu Pfingsten zum ersten Mal statt. Und diese Taufe mit dem Heiligen Geist ist nicht getrennt und unterschieden vom Empfang der Gabe des Heiligen Geistes. Also die Geistestaufe ist kein Nachschuss, das ist kein zweiter Segen, das ist kein zweites Extra, das irgendwann noch einmal dazukommen müsste, sondern die Geistestaufe oder getauft werden mit dem Heiligen Geist das fällt mit dem Empfang des Heiligen Geistes zusammen. Sie ist nichts anderes vom Heiligen Geist, Verschiedenes. Der Empfang des Heiligen Geistes findet statt bei der Bekehrung, beziehungsweise bei der Wiedergeburt, beim Gläubigwerden. Und wir werden es gleich noch sehen in einer Illustration, die mir weiterhilft. Es passiert beim Gläubigwerden eine ganze Menge. Nur verstehen wir es oft erst nacheinander. Es passiert so viel und es kann oft nur nacheinander oder in Auszügen geschildert werden. Ihr seht es gleich. Das heißt also, Empfang des Geistes und mit dem Geist getauft werden, das gehört zusammen. Ich bin in Christus und Christus ist in mir. Das ist die einzige Wirklichkeit, auch wenn es zwei Aspekte sind. Johannes der Täufer hat dieses Ereignis der Taufe mit dem Heiligen Geist schon angekündigt. Jesus selbst hat es bestätigt. Markus 1, Vers 8, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Also bei der Taufe mit dem Heiligen Geist ist er der Aktive. Nicht Menschen, die irgendetwas erreichen oder bezwecken wollen. Er tauft mit dem Heiligen Geist. Auch in Apostelgeschichte 1, Vers 5. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und die Erfüllung dieser Verheißung ist, wie gesagt, die Gabe des Heiligen Geistes. So haben es die Apostel verstanden. In Apostelgeschichte 10, 45 habt ihr die Ausgießung des Heiligen Geistes und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Geistes ausgegossen wurde. Und dann wird das Ganze noch einmal verdichtet und geschildert, als Petrus seinen Bericht da gibt, was da mit dem Cornelius, was da eigentlich passiert ist. Apostelgeschichte 11, die Verse 16 und 17, und da haben wir diesen Hinweis auf Johannes den Täufer, aber auch schon die gleiche Gabe wie auch uns gegeben, Gemeinschaft zwischen Juden und Heiden in einem Leib. Text in Apostelgeschichte, da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem gleichen Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind, an den Herrn Jesus, wer war ich, dass ich Gott wehren könnte? So, und jetzt kommt eine nächste spannende Facette. In den Briefen bezeichnet der Begriff Taufe mit dem Heiligen Geist einen ganz bestimmten Aspekt des Christwerdens. Übrigens, nur am Rande, bin da nicht ätzend, bringt ja nichts. Geistestaufe als Substantiv kommt im Neuen Testament überhaupt nicht vor. Es kommt nur vor, mit dem Geist getauft werden. Und das bezeichnet dann einen ganz bestimmten Aspekt des Christwerdens, nämlich das Hineingetauftwerden, das Hineinversetztwerden in den Leib Christi. Mit dem Geist getauft werden, das ist das Einverleibtwerden in die Gemeinde. Das ist mit dem Geist getauft werden, in die Gemeinde einverleibt werden. Also kein zweiter Segen oder sonst irgendwas. Es gibt nur diese eine Definition übrigens. Du findest keine andere. 1. Korinther 12, 13, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Baptizo. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder frei und sind alle mit einem Geist getränkt. Und wie gesagt, beim Gläubigwerden geschehen sehr viele Dinge gleichzeitig. Das Werk, das da an uns geschieht, das ist so gewaltig, so umfangreich, kann man gar nicht in einem einzigen Begriff fassen und erklären. Und eins der vielen Dinge, die da passieren, ist das Hinzukommen zum Leib Jesu Christi. Das hinzugefügt werden zur Gemeinde. Und das darf man auch festhalten, es gibt nur einen Leib Christi und nur einen Heiligen Geist. Und getauft werden mit dem Heiligen Geist heißt, an diesen Leib, in diesen Leib hineingetauft werden, in diesen Leib hineinversetzt werden, an diesen Leib angegliedert werden. Das ist getauft werden mit dem Heiligen Geist. Ähnlich wie es in Kolosser 1,13 geschieht, wir sind versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Das heißt ganz schlicht und einfach, als Christ bist du sofort Bruder und Schwester. Christentum ohne Gemeinde gibt es überhaupt nicht. Als Christ ist man sofort Teil der Gemeinde, auch wenn man vielleicht einen langen Weg gehabt hat, bis man zu einer Gemeinde gefunden hat. Also Taufe mit dem Heiligen Geist ist nicht etwas, das noch eine Art Sonderereignis vor Menschen liegt, die gläubig geworden sind. Sie hat bereits stattgefunden beim Gläubigwerden. Und eigentlich müsste man hier dann als nächstes über die Lehre von der Gemeinde und so weiter reden. Aber die entscheidende Sache ist wirklich, ich werde angegliedert an den Leib Christi. Ich werde in den Leib hineinversetzt. Das ist getauft werden mit dem Heiligen Geist. Und du kannst das ruhig mal ausprobieren. Also hier unter euch funktioniert es nicht mehr, ihr seid ja schon besser informiert. Aber wenn du mal fragst, was gehört denn eigentlich zum Christsein dazu, zu den Anfängen des Christseins? Da hörst du viele schöne Dinge, wo es dann geht um Bekehrung, da geht es um Wiedergeburt und da geht es sich. Ich bin Kind Gottes geworden, mir wurden die Sünden vergeben, ich bin versöhnt worden mit Gott. Alle diese Dinge, die sind alle völlig richtig und auch absolut notwendig. Eine Sache wird nicht erwähnt, dass ich jetzt Glied geworden bin am Leib Christi. Darauf kommt keiner. Aber das ist eigentlich das, was zum Gläubigwerden hinzukommt. Und so ist natürlich bei uns das Interessant immer dieser Knackpunkt Individualismus oder Subjektivismus oder manchmal auch Narzissmus. Aber es gibt uns nicht als Individuen, es gibt uns nur als Glieder am Leib Christi. Wir sind von Anfang an in der Familia Dei drinnen. Dass das Verhältnis nicht immer ganz einfach ist, das wissen wir. Der Leib ist manchmal eine etwas komplizierte Sache, Brüder sind manchmal etwas interessant, sagen wir es einmal so. Ist ja nicht umsonst, dass das Bild von der Familie gewählt ist, dass da von Brüdern und Schwestern die Rede ist. In einer echten Familie kann man sich eben auch die Geschwister nicht aussuchen. Ne? Ihr habt einen Spruch da gehabt, wie euer Verhältnis zu den Russen gewesen ist da im Osten. Ne? Die Schwierigkeit ist natürlich unser Zeitalter des Individualismus, der grassiert wie verrückt. Müssen damit rechnen, oder wir erleben es ja auch, dass es aufs Gemeindesein abfährt. Aber letztlich abfinden will ich mich auch nicht damit. Wir müssen von einer ganz schlichten Wahrheit ausgehen. Von Christus her gehören wir nun einmal zusammen. Wir sind von ihm zu einer Einheit gesetzt und wir haben nicht das Recht, darüber zu befinden, ob wir das wollen oder nicht. Der Geist hat uns hineingetauft und hat uns hineinversetzt in den Leib Christi. Kennt ihr das? Ja? Bewusstsein für den Leib ist bei vielen nicht vorhanden. Die haben ihr Verhältnis zu Christus so wie bei einem Kopffüßler. Und wer Kinder hat, der weiß, dass er in einer gewissen Zeit so das Stadium der Kinderzeichnung, das ist dieser Kopffüßler, da hast du irgend so eine Knolle und da hängen dann so irgendwie die Fäden da dran. Und viele haben tatsächlich und pflegen auch so ein Erich-Christentum, nicht er und ich. Aber das Bewusstsein, dass wir Glied an einem Leib sind, das ist bei vielen nicht da. Er und ich regel das mit ihm. Und jemand, der sich viel mit den Dingen beschäftigt hat, der hat einmal gesagt, ja, der Kopffüßler, das ist ein infantiles Stadium der Kinderzeichnung. Und das sollte überwunden werden. Und das sollte nicht, also wenn du dann 18 oder 20 bist und einen Menschen zeichnen sollst, dann zeichnest du nicht mehr so eine Knolle, wo irgendwas dran hängt. Ein infantiles Stadium, er und ich, er und ich. Nee? Individualismus ist so ein Krebsgeschwür im Leib Christi, muss ich ganz ehrlich sagen, weil viele eben davon ausgehen, ich gehe hin, wenn es mir passt, und ich bleibe weg, wenn es mir nicht passt. So wie im Supermarkt, ne? Wenn mir also der Mann an der Kasse nicht mehr passt, dann wechsle ich den Supermarkt oder die Frau an der Kasse. Und wenn mir das Angebot nicht passt, wechsle ich da hinüber. Das heißt, diese ganze Sache tatsächlich, ich will nur etwas holen und verstehe nicht, dass ich Glied am Leib Christi bin. Und jetzt muss man wissen, beim Leib Christi ist es so, dass das Ganze wichtiger ist und größer ist und mehr ist als die Summe der Teile. Und es geht sogar weiter, dass eben ein Glied ohne den Leib überhaupt nicht lebensfähig ist. Es war ein bisschen Schock für mich, als ich heute früh aufgestanden bin und da meine Kniescheibe sich da abgemeldet hat und so also Richtung Tür gekullert ist und gesagt, tschüss, heute haben einen schönen Tag. Und dann fällt mir das rechte Ohr ab und sagt, ich habe keine Lust mit dir unterwegs zu sein, ich habe ein anderes Programm. Ne? Und ich sage, ich höre nicht recht, genau sagt das Ohr, hörst nur noch mit links. Und beim Frühstücken ist dann so gewesen, dass sich der Daumen da gelöst hat, der hat dann noch zweimal gezuckt und gepluppert, zwei Schwall Blut ausgestoßen und hat eine Blutwurst und dann tot. Und das ist natürlich schon eine spannende Sache, dass der Leib Christi oft eine ganz ausgesprochen zerfledderte Angelegenheit ist und so herumliegt und das eigentlich bewegungsunfähig ist. Und wir haben das so oft, dass letztens wir darüber bestimmen, welchen Beitrag wir leisten, als dass wir den Leib fragen, was erwartest du denn eigentlich von mir oder wie ist mein Platz bei dir? Das ist eine ganz haarige Angelegenheit. Muss man sich im Klaren darüber sein. Individualismus ist so ein Krebsgeschwür am Leib Christi. Wir müssen wissen, dass wir eine Einheit sind, trotz aller Verschiedenheit. Ein neuer Mensch. Und das Neue Testament betont das ausdrücklich und macht das klar. Wir sind hier eine Braut, da gibt es nicht so viele Teile, aber wir sind zum Beispiel ein Tempel. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 3 am Ende des Kapitels und 1. Korinther 6 am Ende des Kapitels. Aber ein Tempel, der hat natürlich viele Räumlichkeiten. Da ist ein Leib, aber sehr unterschiedliche Glieder. Sehen wir morgen noch, da Römer 12 zum Beispiel. Da ist ein Volk Gottes. Und Israel hatte 12 Stämme, die sehr unterschiedlich waren. Da ist eine Herde, ein Hirt, aber viele Schafe, manche schwarz. Da ist ein Ölbaum, der hat viele Zweige. Da ist ein Haushalt Gottes, eine Familie, aber sehr viele Mitbewohner in diesem Haushalt. Und da ist ein neuer Mensch, eine neue Menschheit und das sind dann viele verschiedene Menschen, die zu dieser neuen Menschheit gehörten. Wenn du im Epheserbrief über den neuen Menschen lest, dann müsst ihr aufpassen, dass man das nicht nur den individuellen neuen Menschen sieht, sondern im Epheserbrief ist der neue Mensch im Sinne von Christus geschaffene neue Menschheit. Das ist ein Kollektiv. Und es gibt ein umfassendes Heil mit ganz vielen Komponenten. Ich bin ein schlichtes Gemüt, das habt ihr schon gemerkt. Mir kann es nicht einfach genug sein. Das eine große, umfassende Heil, das lässt sich vergleichen mit so einer Stereoanlage, so eine ältere Stereoanlage. Ich weiß nicht, das hat man kaum noch rumstehen, aber es hat was für sich gehabt. Und diese Stereoanlage ist eine Anlage, die verschiedene Komponenten hat und die Komponenten müssen alle zusammenspielen, damit du halt einen Sound oder irgendwelche Nachrichten rauskriegen kannst. Und so gehört zum Gläubigwerden, das ist nur eine knappe Auswahl, das ist nicht einmal alles, was hier steht, vollständig. Es geht um Buße tun, es geht um Umkehr, es geht um Bekehrung, es geht Christus im Glauben annehmen, gläubig werden, Vergebung empfangen, Versöhnung erfahren, angegliedert werden an den Leib, getauft worden sein, sein Leben übergeben haben, den Heiligen Geist empfangen haben, Wiedergeburt, Kindschaft, überhaupt getauft mit dem Heiligen Geist. Und immer, wenn du eines ansprichst, es ist immer alles andere mit eingeschlossen. Und alles das passiert beim Gläubig werden. Kann sein, dass man die Dinge der Reihe nach nur versteht, ist klar. Nicht? Das ist wie so, wenn man das hier anschaut, so bei dieser Kompaktanlage, wir kriegen im Grunde alles auf einmal. Begreifen oder verstehen es oder erfassen es erst nacheinander. Nacheinander lernen wir daraus zu leben, nacheinander eignen wir es uns an. Wir steigen immer bei irgendeiner Ecke ein, bei irgendeiner Wirklichkeit, da fängst du an und dann betrittst du einen Raum, in dem unendlich viel mehr drinnen ist. Aber es ist immer alles von Anfang an gegeben, es gibt nichts in zwei Stufen oder irgendwie auf Raten. Der eine fängt bei der Kindschaft an, weil ihn das so unheimlich angesprochen hat, dass er gemerkt hat, ich habe das erlebt, ich bin ein Kind Gottes geworden. Ich habe einen Vater bekommen, ich hatte nie einen irdischen Vater. Und der fängt bei der Ecke Kindschaft an und wird gläubig und dann betritt er diesen Raum des Heils und merkt, da ist ja noch viel, viel mehr drinnen. Da gehört es dann dazu, siehe oben Buße und Vergebung und Versöhnung und es gehört dazu, den Heiligen Geist zu empfangen. Oder jemand beginnt mit einer Heilung, wie in Markus 2, die ersten 11 Verse. Also, getauft mit dem Heiligen Geist, hineinversetzt werden, angegliedert werden an den Leib. Das ist die einzige biblische Definition, die für getauft mit dem Heiligen Geist überhaupt kommt. Das steht in 1. Korinther 12. Es wird uns noch etwas gegeben, was auch zu den Anfängen gehört, dieser Geist der Sohnschaft. Wir werden hinein adoptiert in die Familie Gottes. Und der Schlüsseltext davon ist dann Römer 8, die Verse 14 und die folgenden. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ihr habt ja nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen. Und durch ihn rufen wir, aber lieber Vater, so gibt der Geist selbst unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben, Miterben Christi. Und wenn wir dann mit ihm leiden, dass wir dann auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Ich werde die Folie morgen noch einmal bringen. Ich sage nur eine Sache dazu, so als gleich einmal als Abrundung. Wenn jemand Christ wird, wird er zu einem Sohn oder Tochter Gottes adoptiert. Und das griechische Wort ist Pneuma Hyetesia, der Geist der Adoption. Der Geist, wo wir aufgenommen werden in die Familie, wo wir hinein adoptieren werden. Und das Interessante ist, wenn man vom römischen Recht herkommt, da hat sich so eine Adoption vor 7 Zeugen abgespielt. Interessant ist dann natürlich, dass in der Offenbarung zwei, dreimal davon die Rede ist, von den sieben Geistern Gottes. Das heißt, der ganze Heilige Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich jetzt adoptiert bin, dass ich zur Familie gehöre und dass ich da ein Kind, ein Sohn Gottes durch Adoption geworden bin. Und eine Adoption ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Wenn sich dieser Mensch als Pflaume herausgestellt hat, konnte er vielleicht enterbt werden. Aber Adoption ist ein rechtsverbindlicher Vorgang. Wenn der abgeschlossen ist, dann wird der nicht mehr rückgängig gemacht. Wir sehen da morgen noch ein, zwei Takte ganz knapp dazu. Hier möchte ich es mal lassen und euch mit diesem schönen Wort auch in den Abend schicken. Ich bete noch und dann übergebe ich wieder ans Funkhaus. Jesus Christus, wir wollen dir danken dafür, dass du diesen Weg gehst, dass durch deinen Geist dich um unsere Herzen mühst, dass wir überführt werden und dass wir gezeigt bekommen, was wir in dir alles haben. Ich möchte auch danken dafür, dass wir keine Angst mehr haben brauchen, dass wir die Sünde wie den Heiligen Geist begangen haben könnten, denn wir sind längst zu dir gekommen und es geht dann nur darum, dass wir dieser Überführung gefolgt sind und dass du uns zu dir gezogen hast und das ist alles nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern du hast Ewigkeit in unser Herz gelegt, du hast Sehnen hineingelegt, die Frage nach Sinn, die Frage nach Erfüllung, all das kommt von dir und wer immer da auch anspricht und der kann gerettet werden und das ist uns auch widerfahren. Und dann sind wir nicht nur da gerettet worden, sondern in deiner Gemeinde einverleibt und zu Söhnen und Töchtern adoptiert. Und dafür danke ich dir, und das alles von Anfang an, nicht als Ratengeschäft, sondern eine ganze Fülle, auch wenn wir es erst nacheinander verstehen. Aber du kannst uns anleiten und zeigen, was das für unglaubliche Schätze sind, die wir in dir haben. Und dafür danke ich dir. Amen. Darf ich noch unter ein Segenswort stellen? Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.